Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
Willkommen beim Bayern 2 Perspektivwechsel, sagt Judith Heidkamp. Und dieser Perspektivwechsel ist immer besonders einem großen Thema gewidmet, das wir aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Und wir starten ziemlich martialisch mit einer Stimme, die Sie sofort erkennen, und einem Mann, der Präsident werden will.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Donald Trump, der mal eben ein Blutbad ankündigt, falls er nicht gewählt wird, bei einem Auftritt in Ohio vor kurzem. Wie es wohl gemeint war, was seine Rhetorik mit dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA machen wird und was das für die Demokratie bedeutet, darum geht's hier in der nächsten guten Dreiviertelstunde.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Moby wurde 2016 als DJ für Trumps Inauguration Party angefragt. Nur wenn Trump seine Steuererklärung öffentlich macht, hieß es von Moby. Also nein, danke, Donald. Mobys neues Album kommt im Juni. Dieser Song kündigt es an.
In the days of early man, we had dreams right on the sand. Shangri-La was me and you.
And Lady Blackbird, Dark Days, auf Bayern 2 im neuen Kulturleben. Plakativ, aggressiv, rücksichtslos. Donald Trumps Rhetorik ist berüchtigt. Hat die USA bereits stark verändert und könnte das in diesem Wahljahr noch mal stärker tun? Was bedeutet das für die amerikanische Demokratie? Darüber reden wir hier bei Bayern 2 heute. Zum Eingrooven ein paar Impressionen aus Trumps Welt.
Donald Trump in Ohio vor ungefähr 2 Wochen. Einer von vielen Wahlkampfauftritten. Aber einer, der mehr Wirbel machte als andere. Und das wegen diesem Satz.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Es werde ein Blutbad geben, wenn er im November nicht gewählt werde, so Trump. Zwar spricht er an dieser Stelle in seiner Rede über Importzölle, mit denen er die amerikanische Autoindustrie schützen will. Und bei einem anderen Auftritt vor 2 Tagen betonte er nochmal, natürlich habe er Biden gemeint, der mit seiner Politik ein Blutbad anrichtet. Aber der Ausdruck passt zu Trumps Rhetorik und Auftreten im Wahlkampf.
I don't know if you call them people. In some cases they're not people, in my opinion. These are animals, okay?
Beschimpfungen und Pöbeleien sind zwar üblich bei ihm, in den letzten Wochen und Monaten hat Trump aber nochmal an Aggressivität zugelegt. Immigranten sind für ihn keine Menschen, Gegner nennt er Ungeziefer. Vor ein paar Tagen veröffentlichte er in den sozialen Medien ein Video, das einen gefesselten Joe Biden auf der Ladefläche eines Pickups zeigt. Die Demokraten prüfen, ob sie juristisch dagegen vorgehen. Eine große Bedeutung für Trumps Kampagne hat außerdem die Umdeutung des Sturms aufs Kapitol vom 6. Januar 2021. Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten lautet eine von mehreren Anklagen, die aktuell gegen ihn laufen. Trump hält dagegen weiter fest an der Behauptung, die letzte Wahl sei ihm gestohlen worden. Der 6. Januar hat inzwischen einen festen Platz in seinen Wahlkampfveranstaltungen.
Can you see the spirit from the hostages, and that's what they are, as hostages?
Die Kapitolstürmer erklärt er zu Geißeln, zu unglaublichen Patrioten. Seine Auftritte eröffnet regelmäßig der sogenannte J6 Prison Choir, in Gedenken an diese Helden, wie er sie nennt. Die Süddeutsche kommentiert das so.
Einer der schlimmsten Momente der jüngeren US-Geschichte ist ein Wahlkampfschlager dieses Mannes, der bald wieder das mächtigste Land der Welt regieren will.
Nicht nur regieren, sondern retten. Trumps Selbstbeschreibung kommt der eines Messias recht nahe. Dazu passt, dass seine ersten Gehversuche in Sachen KI-Bilderzeugung in einer Darstellung mündeten, die ihn auf der Anklagebank zeigt, Seite an Seite mit Jesus. Das ist der zweite etwas paradoxe Trend, der sich im Trump-Wahlkampf abzeichnet. In dem Maß, in dem er aggressiver wird, wird er auch religiöser. Mehr noch als in seinen vergangenen Kampagnen setze Trump diesmal darauf, das Christentum für seinen Kampf zu reklamieren, stellt die New York Times in einem aktuellen Artikel fest. Seine Auftritte enden regelmäßig mit so Art Gebetsviertelstunden, in denen er seine Anhänger im Stil eines Fernsehpredigers einschwört.
Four more years in the White House. We did things that the likes of which nobody has ever done for Christians in this country.
Trump sei der erste Politiker, der es geschafft habe, seinen Charakter von der Politik zu trennen, die er vertrete, schreibt die New York Times. Fragen von Authentizität oder Glaubwürdigkeit stellen sich nicht. Der reale Trump kann der Messias-Figur Trump nichts anhaben.
This Bible is the King James Version and also includes our Founding Father documents, yes, the Constitution.
Sein letzter Coup? Pünktlich zu Ostern kommt seine Bibel auf den Markt. Das Motto, Make America Pray Again. Alle Menschen in den USA bräuchten eine Bibel zu Hause, so Trump. Er selbst habe viele, das sei nämlich sein Lieblingsbuch.
Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country.
Trump hält eine Lederbibel ins Bild, hellbraun und bedruckt mit dem Relief der amerikanischen Flagge. Die einzige Bibel, die von Trump persönlich gefördert wird, verkündet die Website dazu stolz. 60 Euro kostet ein Exemplar. Seine Gegner machen sich darüber lustig. Er brauchte wohl Geld für die Kautionszahlungen in seinen diversen Prozessen. Ihm schadet das nicht. In jüngsten Umfragen geben 48% der Republikaner an, hinter Donald Trump zu stehen. Zum Vergleich, bei Joe Biden und den Demokraten sind es 23.
Ein Beitrag von Tobias Stosiek über Trumps Worte und Taten. Gleich ein Gespräch mit der Autorin Annika Brockschmidt. Hier kommt vorher noch eine Musikerin, die, wie Moby, nicht zulässt, dass ihre Songs bei Trump-Veranstaltungen laufen. Adele mit Easy on Me.
There ain't no gold in this river that I've been in my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go in. To feel the
Easy on me, Adele, so ein schöner Song. Und wir reden jetzt über Blutbad, Ungeziefer, Blutvergiftung. Donald Trumps Rhetorik im Wahljahr 2024. Annika Brockschmidt, Journalistin, Podcasterin, Buchautorin, hat sich intensiv mit der aktuellen US-amerikanischen Politik und ihren Vorläufern befasst. Die Brandstifter heißt ihr aktuelles Buch. Darüber sprachen wir mit ihr auch schon in der Kulturwelt. Und davor stand in ihrem Fokus die nordamerikanische religiöse Rechte. Frau Brockschmidt, es blieb ja so ein bisschen unklar, diese Art Blutbad, die da zu erwarten sei für den Fall, dass Donald Trump nicht gewählt wird, haben wir gerade gehört. Aber er hat diesen Begriff gesetzt. Heftige Rhetorik. In Deutschland könnte ich mir das jetzt nicht so vorstellen von einem aussichtsreichen Kandidaten auf ein hohes Amt. Wie wird das in Amerika verstanden und wie verstehen Sie es?
Es ist sehr unterschiedlich. Seine Fans und Verteidiger und auch einzelne politische Kommentatoren haben das so gedeutet, dass Trump da also lediglich eine klassische Metapher aus dem Wortbereich der Wirtschaft verwendet hätte. Ich glaube, beim genaueren Hinsehen merkt man, dass das nicht der Fall war. Er spricht ja im Satz davor zwar von der Automobilindustrie, sagt dann aber ja, das wird aber das Mindeste sein. Also egal, wie man Blutbad auslegt, hier wird was angedroht. Diese Rhetorik von Blut und Gemetzel, er redet ja auch gerne von Carnage, hat er auch gestern erst wieder gebracht, dass er diese gewaltvolle Rhetorik ganz bewusst einsetzt, um seine Fans anzuheizen, um diese Bedrohungslage, in der sie sich permanent wehren, aufrechtzuerhalten.
Die ARD-Korrespondentin Gudrun Engel beschreibt, dass wenn sie jetzt auf Reisen im Land unterwegs ist, dass sie dann auf Menschen stößt, die quasi sagen, naja, wenn ein Bürgerkrieg nötig ist, dann ist das eben so. Haben Sie das Gefühl, dass Trump in diese Richtung auf Normalisierung des Gedankens setzt?
Auf jeden Fall. Und ich denke, wir sehen ja tatsächlich auch, je mehr er solche Begriffe wiederholt, es nutzt sich so ein bisschen ab. Vor ein paar Monaten hat Trump zum ersten Mal ganz explizit von seinen politischen Feinden oder politischen Gegnern als Ungeziefer gesprochen, Einwanderer, Zitat, vergiften das Blut des Landes. Ne? So ein direktes Echo von Nazi-Rhetorik. Das hat große Schlagzeilen gemacht. Seitdem wiederholte er es auf fast jeder Rallye. Dementsprechend macht das natürlich nicht mehr bei jedem Mal Schlagzeilen. Und so verschieben sich auch nicht nur die Grenzen des Sagbaren, sondern auch die Grenzen dessen, was wir von ihm erwarten, an was wir von ihm gewöhnt sind. Dass dahinter, hinter dieser gewaltvollen Rhetorik natürlich auch ein dementsprechendes politisches Programm steht. Dieses Mal im Wahlkampf deutlich professioneller organisiert als noch 2016, das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Und dann gibt es ja noch das Narrativ des Sturms aufs Kapitol, 6. Januar 2021, auch so ein Angriffsnarrativ. Wieso bezieht er sich heute so stark auf den 6. Januar damals?
Also ich glaube einmal, weil es ihm ungemein gefallen hat, dass er diese Macht auf diesen Mob hatte. Das ist ja auch nach wie vor was, womit er spielt. Also damit, dass seine Anhängerinnen und Anhänger sollte er nicht gewinnen. Das ist ja auch das, was in diesem Blutbad-Kommentar immer noch mitschwang, dass die dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen werden im November. Das Problem ist nur, er steht ja gleichzeitig auch vor Gericht für seine Rolle zum Sturm aufs Kapitol. Er nutzt das letzten Endes, um sich weiter als Kämpfer für den in Anführungszeichen kleinen Mann zu stilisieren. Und dritter Punkt, auch ganz wichtig, darf man nicht vergessen, Trump hat horrende Rechnungen zu zahlen in zwei Prozessen, die jetzt schon gelaufen sind. Da sind die Strafprozesse noch gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, er nutzt das Ganze auch, um Spenden zu sammeln, weil er dringend Geld braucht.
Aber wie schätzen Sie diese kriegerische Rhetorik ein? Dieses ganze Wortgetöse, ist das Schlachtengetöse vor dem Wahlkampf? Oder geht das noch weiter? Geht es auch um Einstimmung auf mögliche Zustände nach den Wahlen?
Also ich glaube, es ist beides. Einerseits spricht er dann natürlich eine Tradition einer der Stammwählerschaften der Republikanischen Partei, der religiösen Rechten, vor allem der weißen Evangelikalen an, denen diese Rhetorik von einem heiligen Krieg, einem religiösen Krieg, Amerika für Gott mit Gottes Armee zurückerobern, all das sind Phrasen oder Wortwendungen, die diesem Publikum vertraut sind. Andererseits ist gerade diese Blutrhetorik, glaube ich, auch wirklich ein Teil eines sich immer weiter radikalisierenden politischen Projekts. 2016 hat Trump sich auch rassistisch gegenüber vor allem mexikanischen Einwanderern geäußert. Auch da hat er schon diese einwanderungsfeindliche Rhetorik gehabt, aber er ist noch nicht so weit gegangen, explizite Nazi-Rhetorik zu benutzen. Für Trump geht es darum, letzten Endes so lange durchzuhalten, damit er sich dann unter Umständen selbst begnadigen kann und oder seine Prozesse einstampfen kann, wenn er die Kontrolle über das Justizministerium hat als Präsident. Und bis dahin muss er seine Anhänger in diesem permanenten Bedrohungszustand halten. Und das geht nur, wenn man immer noch eine Schippe drauflegt.
Sie haben jetzt Frau Brockschmidt mehrfach auf die Bedeutung der religiösen Rechten hingewiesen. Amerikas Gotteskrieger, auch da haben wir sie wieder, diese kriegerische Wortwahl. Ist Donald Trump denn so eindeutig weiß-christlich-evangelikal? Er hat ja außer den Evangelikalen auch noch ganz andere Wählermilieus.
Ich glaube, Donald Trump glaubt an nicht viel mehr außer an sich selbst. Letzten Endes ist das aber recht zweitrangig, denn diese ganze Rhetorik von den Feinden im Innern, jetzt egal, ob es die Demokraten sind oder die Linke oder wer auch immer, das passt 1a in dieses Weltbild des weißen christlichen Nationalismus rein. Wir haben auch gesehen in den letzten Jahren, dass er auch mehr und mehr zu so einer Art kulturellem Marker wird. Also dass auch Leute, die sich selbst unter Umständen gar nicht als christlich bezeichnen würden, sagen, ja, ich finde mich darin wieder. Und der Kern dieses Projekts, dieser Ideologie ist Kombination aus einer rassifizierten Ordnung, also der Vorstellung, dass weiße konservative Christen in der Gesellschaft das Sagen haben sollten, christlicher Freiheit, also dass diese Gruppe von Christen durch das Gesetz nicht gebunden ist, und männliche Gewalt. Und das sehen wir als Echo in Trumps Rhetorik vom Blutbad, wenn er nicht gewinnen sollte, von der immer offeneren und unverhohleneren Bewerbung letztlich von politischer Gewalt, die auch vom politischen Establishment der Republikanischen Partei scheinbar bereitwillig mitgetragen wird.
Keine guten Aussichten, die hier aufgespannt werden von Annika Brockschmidt, Sachbuchautorin und Journalistin. Die Brandstifte heißt ihr aktuelles Buch. Es ist erschienen bei Rowohlt. Ich sage Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Perspektive.
Danke Ihnen.
Und hier kommt Neil Young, der hat den alten Crosby, Stills & Nash-Song Looking for a Leader umgeschrieben, nachdem Trump ihn im ersten Trump-Wahlkampf unerlaubt genutzt hatte. Hitchhiker.
When I was a hitchhiker on the road, I had to count on you. But you needed me to ease the load and for conversation too. Drive on through. You didn't see me in Toronto when I first tried out some hash. I smoked through a pen and I'd do it again if I only had some cash. If I only had some stash, but I knew that wouldn't last. Then came California, where I first saw open water in the land of opportunity. I knew I was getting hotter. Getting hard. But the neon light and the endless night, they took me by surprise. The doctor gave me Valium, but I still couldn't close my eyes. I still couldn't close my eyes. Then came paranoia, and it ran away with me. I couldn't sign my autograph or appear on TV or see or be seen.
Ein Präsidentschaftskandidat, der ein Bürgerkriegsszenario beschwört. Was macht die Rhetorik von Donald Trump mit der Demokratie in den USA? Das besprechen wir in diesem Bayern 2 Kulturleben. Am Donnerstag soll dieser Platz im neuen Programmschema von Bayern 2 immer einem Thema und verschiedenen Perspektiven gewidmet sein. Und mir zugeschaltet ist jetzt der Politikwissenschaftler Christian Lammert von der FU Berlin, Spezialist für die amerikanische Innenpolitik. Herzlich willkommen bei Bayern 2.
Hallo Frau Heidkamp.
Also Donald Trump, der sich Fernsehdebatten nicht stellt, der diverse zivil- und 4 strafrechtliche Klagen am Hals hat, der als Präsident durch 2 Amtsenthebungsverfahren gehen musste. Wie kann der eine Lichtgestalt sein für seine Anhänger und Anhängerinnen?
Ja, darauf gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Das ist nicht ein Faktor, der hier zu nennen ist. Das sind Entwicklungen in der US-amerikanischen Demokratie, die eine längere Tradition haben, die dazu geführt haben, dass dieses Land polarisiert, gespalten ist, die zu extremer ökonomischer Ungleichheit geführt hat und in der Folge als Reaktion auf diese Entwicklungen das Vertrauen der Bürger in den Staat, hier Lösungskonzepte anzubieten, extrem zurückgegangen ist. Was in den USA immer schon schwach ausgeprägt war, aber jetzt nochmal ein anderes Ausmaß annimmt. Und genau in diese Kerbe hat Trump erfolgreich mobilisiert. Er hat gegen den Staat argumentiert mit seinem rechtspopulistischen Ansatz. Er hat zeitgleich Migranten als ein mögliches Problem ausgemacht, indem man mit einer strikteren Immigrationspolitik viele Probleme lösen könnte. Und ihm gelingt es bis heute, sich als Außenseiter in der öffentlichen Debatte zu positionieren. Und das bringt ihm ordentlich Rückhalt in bestimmten Wählersegmenten.
Wie macht er das, dass Skandale an ihm irgendwie überhaupt nicht haften bleiben? Funktioniert das nicht mehr, zum Beispiel, weil Entrüstung durch Social Media sowieso so ein Nebenbeirauschen geworden ist?
Also auf der einen Seite ist das auch eine erfolgreiche Strategie Trumps gewesen oder auch ein Großteil des rechten Flügels der Republikaner, diese Rhetorik und den Skandal zu normalisieren. Also den Vorwurf, den man an sie macht, der wird auch gespiegelt auf den politischen Gegner und da sagt man dann einfach, das machen doch alle und dadurch wird es in gewisser Weise normalisiert. Trump hat das auch sehr früh schon erkannt. Er hat schon kurz nach seiner Wahl 2016 gesagt, er könnte in New York jemanden auf offener Straße erschießen. Das würde seiner Popularität keinen Abbruch tun. Und das ist, glaube ich, auch so eine Folge der extremen parteipolitischen Polarisierung, die inzwischen schon wirklich affektive Züge angenommen hat, wo man nur noch für den eigenen Kandidat und gegen den anderen Kandidat ist und es dieses Wechseln der Positionen oder politischen Seiten immer weniger gibt. Und das heißt, man steht solide und solidarisch hinter dem Kandidaten, mag der auch noch so problematische Sachen machen.
Wir haben ja am Anfang der Sendung ein paar aktuelle Trump-Zitate gehört, vom Blutbad bis zum J6-Patriotism, also der Verherrlichung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Was würden Sie sagen, machen die Vertreter der liberalen Demokratie einen grundlegenden Fehler, wenn sie immer wieder diesem Reflex, sage ich mal, zum Argumentieren und zum Aufdecken von Falschaussagen nachgeben?
Das ist eine offene Frage, inwieweit eine Auseinandersetzung hier hilft oder man einiges ignorieren sollte. Wir haben dieselbe Debatte ja auch hier in Deutschland. Soll man solchen Politikern wie Björn Höcke auch noch eine Bühne bieten? Soll man sich inhaltlich mit solchen Politikern auseinandersetzen? Und diese Verunsicherung, die wir auch hier in Deutschland sehen, ist in den USA auf beiden Seiten des ideologischen Spektrums extrem ausgeprägt. Die Demokraten wissen nicht so genau, wie gehen wir mit dieser Radikalisierung, die ja kontinuierlich bei Trump stattfindet, wie gehen wir damit um? Konfrontieren wir ihn damit? Schrecken wir damit vielleicht potenzielle Wähler ab? Können wir damit mobilisieren? Und ich glaube, als Folge ist man dann auch wieder auf Joe Biden als Kandidaten zurückgefallen, weil man hier denkt, er hat schon mal gewonnen. Wir wollen nicht so viel verändern. Das hatte funktioniert. Vielleicht funktioniert es nochmal. Aber wir sehen diese Verunsicherung auch auf Seiten der Republikaner. Keiner traut sich mehr so richtig aus der Deckung und gegen Trump und seine Kompagnons zu argumentieren, weil das eine extreme Gegenbewegung provoziert. Und deswegen sehen wir momentan auch in den USA, dass viele Politiker sich zurückziehen, bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten, weil sie diesen Konflikt innerlich kaum mehr aushalten.
Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen genauer gucken auf die republikanische Propagandamaschine. Stichwort Critical Race Theorie, deren Bekämpfung sich verschiedene Institutionen widmen, die den Republikanern nahestehen. Und da hat der Aktivist Christopher Rufo etwas sehr Interessantes vorgegeben. Ein konservativer Aktivist, oder er selbst nennt sich Conservative Culture Warrior, also konservativer Kulturkrieger. Der hat gesagt, es gehe bei diesem Begriff darum zu erreichen, dass Critical Race Theorie als Begriff so ausgeweitet wird, dass die Leute in Zukunft jede Zumutung mit Critical Race Theory in Verbindung bringen und alles, was sie irgendwie gaga finden, was von der Politik kommt oder was von links kommt und damit alles reflexhaft ablehnen. Das hat Christopher Rufo der Washington Post erzählt. Er spricht also sehr offen über dieses Verfahren, was ja eigentlich ein Blick in die Feindbildwerkstatt wäre, oder?
Ja, und auch hier muss man sagen, dass der radikale Flügel der Republikanischen Partei, also diese ganzen MAGA, Make America Great Again Republicans, das ganz gut immer wieder umdeuten, indem sie die Demokraten anfangs als die Partei der Globalisten kritisiert haben. Dann kam die ganze Wokeness-Debatte und jetzt als Sahnehäubchen obendrauf noch diese Kritik an der Critical Race Theory, die auch wieder in einer gewissen Weise ja so eine Art Normalisierung spezifischer Argumente auch sein kann. Also die Trump-Anhänger mussten sich immer als Rassisten gebrandmarkt sehen. Und sie können das jetzt umkehren und sagen, Critical Race Theory ist eigentlich nichts anderes als Rassismus gegenüber der weißen Bevölkerung. Und auch hier hat man dann wieder so eine Normalisierung des Diskurses, dass alles beliebig wird. Jeder ist eigentlich Rassist und damit ist auch wieder keiner Rassist. Und diese Strategie funktioniert zur Mobilisierung, weil sie natürlich am rechten Rand einmal damit die Leute auch mobilisieren, die sich wirklich bedroht sehen durch Einwanderung, durch eine diversere Gesellschaft. Und die hier einen Ansatz sehen, der bekämpft werden muss, der dies noch weiter vorantreiben soll. Und gleichzeitig so ein bisschen relativiert, dass man selber Rassist ist, weil man ja auch umkehren kann, dass man auch Opfer rassistischer Mobilisierung ist.
Der Metaebene an der Seite stehen ja auch sehr konkrete Maßnahmen dessen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Da gibt es dieses Project 2025, ein Maßnahmenkatalog für den ersten Tag einer neuen republikanischen Präsidentschaft. Welche Bedeutung hat das in Ihren Augen?
Ja, das hat eine große Bedeutung, weil wir gesehen haben 2016, als Trump das erste Mal ins Weiße Haus eingezogen ist, dass er nicht vorbereitet war, dass er weder Ideen hatte noch das Personal, um diese Ideen umzusetzen. Und das hat dieses konservative Netzwerk um die Heritage Foundation herum klar analysiert und hier jetzt mit diesem Projekt den Versuch gestartet, präpariert zu sein in dem Moment, wenn Ende Januar 2025 Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, dass man ein Programm hat, was umgesetzt werden kann. Und auch, das machen Sie ja jetzt auch schon, Sie haben eine Datenbank, wo man Namen, Personen sammelt, die dann die Ämter bekleiden können, dass man vom ersten Tag an durchregieren kann. Und durchregieren ist hier, glaube ich, der richtige Term, weil es darum geht, auch zentrale Mechanismen, die so eine Kontrolle der Macht in der Exekutive geboten oder immer noch bieten in den USA, die will man versuchen auszuhebeln, dass wirklich Trump durchregieren kann, seine Politiken ohne Widerstand in der eigenen Verwaltung. Da kommt auch wieder dieses Narrativ des Deep States rein, der sich Veränderungen entgegenstellt, dass er hier einfach alles am ersten Tag durchsetzen kann. Und da passt es auch, dass er dann in Wahlkampfreden oftmals sagt, am ersten Tag wird er ein Diktator sein. Das sind schon angsterregende Ankündigungen, die wir da hören. Es bleibt abzuwarten, ob er mit so einem Wahlkampf dann wirklich erfolgreich sein kann.
Ist das für Sie noch im Rahmen eines normalen Machtwechsels, wenn davon die Rede ist, 50.000 Beamte auszutauschen zum Beispiel? Oder ist es ein Systembruch?
Also der Normbruch hat ja schon seit 2016 kontinuierlich stattgefunden, im Kleinen oder im Größeren, dass Donald Trump 2020 die friedliche Machtübergabe, die ein zentrales Element der Vorstellung von Demokratie in den USA ist, nicht vollzogen hat. Er hat bis heute seinen Verlust, seine Niederlage nicht anerkannt. Ganz im Gegenteil, er hat seine Anhänger mobilisiert, auf den Kongress gehetzt, um die Zertifizierung der Wahl im letzten Schritt noch zu verhindern. Also hier sieht man, dass zentrale Normen, wenn sie auch vielleicht mehrfach informell sind, aber auch manche formelle Normen schon längst aufgebrochen. Und was man in diesem Projekt sieht, ist wirklich eine radikale Neustrukturierung des politischen Systems in den USA, insbesondere der Exekutive. Die soll verschlankt werden, viele Departments sollen geschlossen werden. Man will sie wirklich reinigen von Kräften, die Trumps Vorstellungen nicht entsprechen. Und das kommt schon den Vorstellungen einer autoritären Herrschaft sehr nah, was nicht die Idee der Verfassungsväter in den USA gewesen ist, die ja gerade den Fokus auf diese vielen Kontrollmechanismen gelegt haben, die jetzt mit diesem Projekt ausgehebelt werden sollen.
Christian Lammert war das im Gespräch bei Bayern 2. Er ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne doch.
Danke fürs Zuhören, sagt das Team. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.